Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Ute Hetrich.
Einen schönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du Zeit für Mission hast. Wir kennen uns seit vielen Jahren und deswegen würde ich vorschlagen, wir bleiben einfach beim Du, wenn das mit dir in Ordnung ist.
Das ist wunderbar, gerne.
Schön, dass du Zeit für Mission hast. Du bist eine Frau, du bist Pfarrerin. Wo kommst du denn her?
Ich komme aus Wittgenstein. Das ist eine Region in Deutschland, die fast kein Mensch kennt. Das ist neben dem Siegerland, ungefähr 150 Kilometer nördlich von Frankfurt. Aus einer ganz reformierten, kleinen Gegend, wo viel Wald, aber halt auch ein paar Dörfer sind und zwei größere Städte, Bad Laasfe und Bad Berleburg.
Du hast dann nach dem Abitur Theologie studiert, bist Pfarrerin geworden und dann hast du Dinge getan, die schon ein bisschen ungewöhnlich sind.
Ein bisschen ungewöhnlich, ja. Also ich glaube, ein Theologiestudium war relativ normal in Heidelberg und Bochum, habe aber dann immer wieder auch erlebt, dass wir natürlich nicht nur Theologie studierten, sondern auch politisch aktiv waren. Politisch aktiv in den 80ern bedeutete ganz stark, sich in der Anti-Apartheid-Bewegung zu engagieren. Das haben wir alle oder viele von uns jedenfalls getan und so auch ich in Heidelberg, in Bochum. Und ja, die Kampagnen kennen wir noch alle. Kauft keine Früchte aus Südafrika. Keinen südafrikanischen Wein trinken, keine Orangen essen. Solche Dinge waren das Thema. War auch völlig klar, wir würden nie nach Südafrika reisen, nie nach Namibia reisen, weil es ja unfrei war und in dieses Land der Apartheid wollten wir nicht. Dann bin ich in das Vikariat gegangen und dann auf einmal wurde Namibia frei. Ja, die Mauer fiel, Namibia wurde frei. Südafrika hatte die ersten freien Wahlen in 94 und somit war für mich klar, wenn ich theologische Ausbildung ernst nehme, muss die auch woanders geschehen. Ich kann mich nicht nur theoretisch damit beschäftigen oder auf die Straße gehen, sondern ich möchte auch wirklich was vor Ort lernen. Und das habe ich dann getan, indem ich gesagt habe, ja, das Vikariat ist schön und gut im Ruhrgebiet, aber es könnte auch noch eine andere Dimension haben und habe mich damals bei der VEM, Vereinten Evangelischen Mission, erkundigt, ob es eine Möglichkeit gäbe eines Auslandsvikariats. Und dann war es ja eigentlich ein Missionsvikariat, weil es halt über das Missionswerk war. Und das fand dann in Namibia statt. Das war 1991, ein Jahr nach der Unabhängigkeit Namibias.
Warst du denn eine überzeugte Missionarin, als du damals mit der VEM aus Wuppertal dann nach Namibia gegangen bist?
Nicht in dem Stil, glaube ich, wie man das so als früher als in einen Begriff ansehen würde. Meine Mission war, von anderen zu lernen. Und nicht nur zu lernen, indem ich lese, indem ich Podcasts höre, na, die gab es damals noch nicht, Bücher lese, hauptsächlich Radiosendungen höre, sondern wirklich konkret vor Ort mich der Wirklichkeit aussetze und zu schauen, was kann ich direkt in der Gemeinde, in einem theologischen Setting woanders lernen, wie kann ich mich einbringen, wer bin ich denn dann als Deutsche, die in ein anderes Land kommt. Das war meine Mission, zu lernen von den anderen.
Kannst du dich erinnern, was du für Gefühle hattest? Hast du neue Sachen gesehen, die dich verändert haben? War das, was du vorgefunden hast, so, wie du es erwartet hast? Hast du dich verändert in der Zeit?
Wir sprechen ja jetzt über die erste Zeit in Namibia. Da war ich ja noch relativ jung und kam aus einer Ruhrgebietskirche heraus und landete auf einem relativ kleinen Dorf in Namibia in Karibib, wo schon manches anders war, wo zum Beispiel eine der ersten Frauen überhaupt in der Kirche arbeitete. Ich war das gewöhnt aus dem Ruhrgebiet. In der Gemeinde, wo ich war, waren zwei Pfarrerinnen schon eine längere Zeit da. Da war es noch eine Schwester. Die war nämlich gar noch nicht ordiniert worden, aber als Schwester durfte sie dann doch alles machen, lernte aber auch, wie schwierig das für sie war. Das war zum Beispiel einer der Punkte. Das andere war, wirklich wahrzunehmen, wie doch auch lutherische Kirche ganz anders noch war. Zum einen an den alten Traditionen festhalten, weil man dachte, das ist lutherische Kirche, das muss so sein. Auf der anderen Seite ganz viele auch versuchten, afrikanische Elemente reinzukriegen und eckten da hier und da noch an. Aber auch da veränderte sich und da habe ich vieles auch erst im Nachhinein dann am theologischen College wahrgenommen, dass wir da Sachen auch echt verändern konnten. Ich ging dahin und wusste natürlich nicht, wie ich mich selbst erlebe und wie ich auch lebe in einem Setting, was auf einmal keine weiße Kirche mehr ist. Erstaunlich war für mich natürlich auch wahrzunehmen, dass die weiße Kirche Namibias mich völlig abgelehnt hat, weil ich zur schwarzen Kirche gehörte. Mit der VEM kam ich in die alte Missionskirche, die eine schwarze Kirche war. Und damit war ich für die Weißen außen vor.
Hast du damit gerechnet?
Nee, so stark nicht. auch nicht so stark, dass wir noch Rassismus erlebt haben. Ich erinnere mich an eine Begegnung, wo wir mit einem, also mein Mann und ich, mit meinem Freund aus Namibia zusammensaßen, gingen und sagten, jetzt sind wir ja frei, jetzt können wir alle zusammen zum ersten Mal in eine Kneipe gehen. Ja, und dann wurden die Hunde auf uns gehetzt. Und die Hunde in Namibia waren ja trainiert, dass sie schwarze Menschen angriffen. Das war natürlich ein Aktivist und der sagte, das hat ein Nachspiel. Wir sind natürlich alle gegangen. Ja. Ich habe selber so eine Angst vor Hunden, also ich war da ganz schnell draußen, aber wir alle waren dann draußen. Aber er hat das natürlich aufgenommen und es hat auch ein Gerichtsverfahren nachher gegeben, weil das in einem unabhängigen Namibia natürlich nicht mehr geht. Solche Formen der Apartheid, die ich gelesen hatte, die auf einmal noch zu erleben, das war für mich neu. Aber es war für mich auch gut, dass ich merkte, ich bin angekommen und Apartheid ist nicht nur Hautfarbe, sondern Apartheid ist auch Einstellung. Wie ich in der schwarzen Kirche aufgenommen wurde, war wunderbar. Merkte aber dadurch, dass ich dann nichts mehr für die weiße Kirche war.
Als du dann nach Deutschland zurückgekommen bist, konntest du diese Erlebnisse erzählen? Hat man die geglaubt? Hat man gedacht, du übertreibst?
Manche haben das mir schon durchaus auch geglaubt. Andere haben gesagt, ja, das hätten wir vielleicht genauso erwartet. Andere fielten das völlig für überzogen. Das war alles war irgendwie da, aber es war auch klar in Missionszusammenhängen, dass die deutsche lutherische Kirche in dem Sinne damals gar nicht so unbedingt das Gegenüber war. Es ging ja eigentlich eher darum, wie man halt mit der schwarzen Kirche gemeinsam arbeiten konnte. Es gab viele Initiativen damals auch schon, dass Kirchen gemeinsam sich auf den Weg machten. Und das erlebte ich immer wieder in Deutschland, dass gefragt wurde, warum passiert das nicht? Der Prozess fing damals an, aber der Prozess dauert noch immer an. Das ist nicht ganz einfach. Wo sich jetzt natürlich manches auch verändert hat und auch Einstellungen verändert haben, aber es ist nach wie vor, glaube ich, kein einfacher Weg. Und es hängt natürlich auch viel mit ganz anderen Dingen zusammen, wie Wirtschaft, eine alte Kolonialgeschichte, über die man nicht immer überall redet. Solche Punkte waren natürlich auch dabei.
In der Zwischenzeit hast du dann aber natürlich auch noch in Deutschland als Pfarrerin gearbeitet. Was war denn da dein Tätigkeitsfeld?
Ja, also ich bin ja dann erst relativ kurz nur dann zurückgegangen nach dem Vikariat, habe da mein Examen gemacht und habe dann in Dortmund gearbeitet und zwar auch geprägt durch die namibische Erfahrung dann mit Flüchtlingen, die damals kamen und zwar damals ja aus Osteuropa stark. Das war wieder eine Frage der Integration, wo wir dann gucken mussten, wie können die im Stadtteil ankommen, auch Teil unserer Kirche werden und wie können wir uns als Kirche öffnen. Das ist immer so ein Thema, was mich mit begleitet hat. Das ist ein Stück weit ja auch Mission, Kirche für alle zu sein und Kirche zu öffnen. Das haben wir da in Ansätzen hingekriegt, gute Gruppen gehabt. Das habe ich da so 2 Jahre gemacht. Und dann kam eine Stellenausschreibung wieder von der Vereinten Evangelischen Mission. Sie suchten eine theologische Dozentin oder Dozent am Paulinum, dem theologischen Seminar. Und da haben wir uns damals zusammen beworben. Und bin eigentlich ganz dankbar, dass wir das dann auch machen durften und 7 Jahre dann nochmal in Namibia gelebt haben. Dann aber mit der Aufgabe ganz stark theologische Ausbildung gemeinsam zu gestalten.
Und wenn du von wir sprichst, wen meinst du denn da?
Da haben wir damals die Stelle uns geteilt, also mein Mann und ich, sind da schon mit einer kleinen Tochter, mit Helen, ausgereist, die das da noch gar nicht ganz mitkriegte, die im Grunde ihre ersten Lebenserinnerungen hatte, wenn sie an Namibia denkt, weil sie da nur 4 Monate alt war, als wir dann dort ankamen.
War dann ein anderes Leben für dich als Familie, also mit Mann und Kind, verglichen mit dem, wie du vorher dann als alleinstehende Studentin gelebt hast?
Das würde ich nicht sagen. Es ist natürlich, wenn man da mit Kind kommt und nachher hatten wir noch ein zweites. Aber das war alles möglich. Ich fand in Namibia, wie auch in vielen anderen afrikanischen Ländern, ist es viel einfacher, als Familie zu leben und zu arbeiten. Da habe ich den großen Schock erst wieder erfahren, als ich zurückkam nach Deutschland und auf einmal einen Kindergartenplatz suchte und mir dann gesagt wurde, Sie arbeiten als Frau? Das geht doch gar nicht. Das Kind ist doch erst 5, das zweite. Und in Namibia war es ganz klar, Kindergarten war mit 2 oder 2,5. Wir lebten in einem Setting auf einem College, wo alle auch mal was übernahmen und wo es ganz klar war, die Kinder besuchten die anderen Familien und fühlten sich zu Hause. Da waren wir so eine große Gemeinschaft. Und eine große Gemeinschaft kann natürlich Kinder besser fördern oder viel besser fördern als alleine wir als Eltern. Da haben die natürlich auch ganz, ganz viel von gehabt und gelernt.
Wir machen jetzt mal einen großen Hüpfer in die nähere Vergangenheit. Du warst in den letzten Jahren wieder als Dozentin in Afrika, diesmal aber in Simbabwe.
Ja, ich bin von 2017 bis Anfang dieses Jahres in Simbabwe gewesen und habe dort Theologie unterrichtet, aber jetzt mit neuen Fächern. Die neuen Fächer waren Gender in Theology, ein Fach, was wir damals überhaupt noch nicht so hatten, schon angedacht haben, aber wir hatten es eigentlich nicht. Und Christian Ethics, das hatte ich früher auch schon unterrichtet, und Contextual Theology. Alles Themen, wo wir ganz, ganz genau guckten, im Grunde immer wieder, ja, wo können wir Theologie verorten, wo Menschen sind, wo Menschen Erfahrungen machen, was heißt Theologie machen, leben, erleben in Simbabwe.
Du hast jetzt drei Fachbegriffe gesagt. Einmal kontextuelle Theologie, christliche Ethik und Theologie und Gender. Also, ich bin ja Laien, keine Theologin, aber das klingt so nach richtig dicken Brettern. Was muss man sich denn darunter vorstellen, vor allem wenn man bedenkt, dass du erstens eine Frau bist und zweitens eine Ausländerin, die in einem afrikanischen Land unterrichtet? Gibt es denn eine europäische Theologie, also eine kontextuelle europäische Theologie, und gibt es eine kontextuelle afrikanische Theologie? Wie könnte man das für Laien beschreiben?
Kontextuelle Theologie heißt für mich, den Kontext wahrnehmen, aus dem, wo ich lebe, heraus Fragen stellen und genau zu analysieren, wo bin ich, was sind die Punkte, die gerade mein Leben beherrschen, bewegen, was ist das, was Kirche ausmacht. Von daher habe ich nicht deutsche kontextuelle Theologie unterrichtet, und auch nicht simbabwische, sondern es ist im Grunde eine Frage dessen, ja, wir würden sagen Hermeneutik, wie gehe ich an Dinge heran? Eine Frage des Zugangs zur Theologie. Somit habe ich immer am Anfang eine Frage gestellt, die dann auch immer einen kurzen Aufsatz zugeschrieben haben. Woher komme ich? Was hat meinen christlichen Glauben geprägt? Dazu haben die immer so 4-5 Seiten geschrieben. Danach kannte ich die Studierenden und da haben wir zum Beispiel drauf aufgebaut. Das war immer ganz, ganz wichtig. Ich habe natürlich genauso auch erzählt, woher ich komme, aus dem reformierten Wittgenstein, wo manches so ein bisschen gesetzlich ist, und dann sage ich auch, vielleicht erlebt ihr das auch, dass ich da manchmal so ein bisschen gesetzlich drauf bin, dass ich da immer wieder bestimmte Anmerkungen mache, das muss doch mal so oder so sein, wo ich dann aber auch sage, ich habe vieles dadurch gelernt, dass ich in Namibia gelebt habe, dass ich andere Kulturen kennengelernt habe. So im Grunde immer wieder zu gucken, biografisch, wo komme ich her, aber auch dann zum Zweiten, was ist in unserem Kontext los? Damit wird jede kontextuelle Theologie auch eine politische und eine soziale Theologie, wo wir dann genau geguckt haben, was sind zum Beispiel die Fragen. Ich könnte mal eine Frage sagen, von der ich überhaupt nicht gedacht habe, dass es eine große Frage ist. Eine Frage war, wie gehen wir mit Witwen um? Dachte ich erst, ja, warum ist das ein Thema? Und dann erzählten einige, dass natürlich es in vielen Gemeinden Witwen gibt, die sich gerne engagieren wollen, dass die aber ausgegrenzt werden. Ja, sage ich, warum denn? Ja, dann die, eigentlich ist man dann erst, ja, man ist richtig Frau, wenn man verheiratet ist. Eine Witwe hat eine Geschichte von einer Ehe, aber könnte jetzt eine Gefahr bilden, dass sie vielleicht einen neuen Mann sucht. Oder dass sie vielleicht auch zu unabhängig ist. Oder ja. Und dann kamen wir ganz interessant darauf, ja, was machen wir denn da? Und da fanden das ganz viele der Studentinnen hauptsächlich. Sie sagten, wir müssen gucken, ja, wie wir ein neues Ministry, einen neuen Dienst aufbauen, wo wir Witwen auch wirklich gut in die Gemeinde einbinden und wo auch Gesetzestexte geändert werden. Es gab Gesetzeslagen in Kirchen, dass Witwen zum Beispiel noch nicht mehr Presbyterin sein konnten. Solche ganz konkreten Fragen haben wir dann aufgegriffen, haben überlegt, was sagt die Bibel dazu, wie können wir da argumentieren, solche Dinge. Das war kontextuelle Theologie.
Und gleichzeitig ist das, was du gerade beschrieben hast, mit den Frauen, die verwitwet sind, auch noch eine Frage von Gender, also von Rollenverständnis. Das scheint mir ein Übergang zu sein von kontextueller Theologie zu dem Thema Gender und Theologie.
Das stimmt, ja. Gender und Theologie haben wir ganz stark erstmal geguckt, was steht denn überhaupt in der Bibel? Weil natürlich einige unserer männlichen Studierenden, aber auch sogar manche meiner Kollegen gerne mal, auch Spaß oder nicht Spaß, dann zitierten, die Frau schweige in der Gemeinde. Ja, und dann haben wir natürlich dann damit gegengehalten, da ist nicht Mann und Frau, sondern wir sind alle eins in Christus oder wie auch immer. Aber wir haben versucht, die Bibel mit den Augen von Frauen zu lesen, verdeckte Spuren aufzuspuren, wie zum Beispiel auch weibliche Gottesbilder. Da waren die ganz schockiert, das steht wirklich in der Bibel. Ich sag, wir schlagen nach. Dann haben wir wirklich eine ganze Stunde lang nur die Bibel geöffnet und all diese Texte gelesen. Da waren einige ein bisschen zerstört nachher, aber sagten, das ist aber interessant. Ich sage, ja und, wann predigt ihr dazu? So, also so haben wir halt eine ganze Teil des Unterrichts auch erstmal als biblische Theologie aus der Perspektive von Frauen gemacht. Genauso dann auch Kirchengeschichte. Wie Paulus zum Beispiel mit Frauen zusammengearbeitet hat, dass er Mitarbeiterinnen hatte. Dass es ein apokryphe Schriften von Paulus gibt über Thekla, eine Frau, die immer mit Paulus zusammengearbeitet hat und die ja dann manchmal, das war ihm wohl ein bisschen zu nah oder so. Die hat nachher sie auch manchmal verstoßen. Aber das ist eine ganz interessante Geschichte. Gibt's auch in Englisch, konnten wir alle nachlesen. Steht natürlich nicht in der Bibel, aber in den apokryphen Schriften. Frauen rund um Martin Luther haben wir auch alle dann analysiert. Also wir haben uns dann nicht mit Martin Luther beschäftigt, sondern mit den Frauen der Reformation.
Also wenn ich jetzt mal so denke, eine Professorin oder eine Dozentin, eine Lehrerin so zu haben wie du, dann bedeutet es ja, wäre ich deine Studentin, dass ich selber nachgucken müsste, dass ich selber nachlesen müsste, anstatt mich hinzusetzen und von dir eine Vorlesung zu hören, in der du mir erklärst, wie es ist. Ist das üblich, dass in Afrika so Theologie studiert bzw. Theologie gelehrt wird?
Nee, nicht wirklich. Jedenfalls nicht bei uns am College. Das macht es am Anfang mir auch wirklich schwer, weil ich erst einen Kurs christliche Ethik oder Ethik und Religion hatte, Ethik und Religion hatte, wo der Kollege eigentlich erwartete, dass ich jetzt mal Immanuel Kant zitiere und dann daraus dann ableite, wer wie was gedacht hätte. Und dann habe ich gesagt, so mache ich das alles nicht und habe dann immer wieder mit Fragen den Unterricht aufgemischt, so dass er mich dann auch längst nicht mehr gerne haben wollte. Wir dann nachher gemerkt haben, wir müssen das Fach einfach anders unterrichten. Und daraufhin habe ich nachher dann auch Fächer wie dann christliche Ethik dann wirklich mit genau diesen Fragen, wo ich Leute herausfordere und gesagt habe, wir müssen einfach Dinge diskutieren, wir machen Rollenspiele im Unterricht, wir bauen genau so die Situation nach, wie sie es dann in der Gemeinde empfinden. Pfarrer sitzt dort, ein Mann kommt und sagt, ich glaube, ich bin schwul. Und wie reagiert dann der Pfarrer darauf? Ja, das haben wir alle so gespielt, gespielt in dem Sinne, dass dann Argumente ausgetauscht wurden, dann durfte wieder jemand anderes den Pfarrer spielen und so weiter. Im Grunde nachzugucken, was heißt das? Ja, welche biblischen Texte haben wir dazu? Was hat uns die Geschichte gelehrt dazu? Oder welche Beispiele haben wir aus anderen Ländern dazu? So haben wir dann halt versucht, auch Unterricht zu machen. Dann haben wir nachher welche gesagt, ja, das war gut, ich habe das nachher in der Gemeinde erlebt. Vielleicht nicht genau so, aber die Fragestellungen kamen vor.
Jetzt ist es ja ziemlich anspruchsvoll, wenn man auf der einen Seite so selber mitdenken muss, dann muss man ja womöglich auch bei den Prüfungen was selbst liefern, anstatt einfach nur anzukreuzen, was richtig oder falsch ist.
Genau, das haben wir auch gemacht. Es gibt nicht immer richtig und falsch. Es gibt gute Argumente oder nicht gute. Ich hatte auch mal einen Studenten, der dann mit vielen Argumenten begründete, warum Frauen keine dominante Rolle in der Kirche haben sollten. Der hatte viele Argumente geliefert, die klar von einer Seite kamen. Aber dadurch, dass er argumentiert hatte und sogar noch beschrieben hatte, was er dachte, kriegte er eine relativ gute Note. Denn das hatte er ja dargestellt. Und dann sagte er, jo, das war ein Test. Ich wollte mal überprüfen, ob sie jetzt nach der Gesinnung oder nach dem, was ich abliefere, die Note gebe. Habe ich gesagt, klar, ich erwarte, dass ihr selber denkt, dass ihr selbst eure Argumente zusammenbaut. Wenn ich die nicht teile, dann können wir gerne weiter darüber diskutieren. Aber die Note ist natürlich okay. Wenn dagegen jemand alles nur abgeschrieben hat und hat gedacht, das ist wunderbar und Copy and Paste ist der schnellste Weg, ein Examen fertig zu kriegen oder irgendwas zu lernen, dann war das, habe ich das zum Teil zurückgegeben oder war einfach schlecht.
Hast du dich denn in den letzten Jahren in Simbabwe verändert?
Ja, ich würde sagen, ich habe gelernt, genauer hinzuhören und auch manches, was erstmal sehr für mich unverständlich erschien, einfach erstmal stehen zu lassen. Zum Beispiel gibt es in Simbabwe viele pentakostale Bewegungen, Menschen, die da auch ganz, ganz stark versuchen, halt da ihren Glauben zu verorten. Und dann habe ich erstmal versucht zu verstehen, was steckt denn dahinter? Ohne gleich zu sagen, ja, das geht gar nicht oder so. Und das sind ja oft dann auch ganz ökonomische Fragen. Wenn in einer Predigt immer wieder versprochen wird, dass man so reich wird in einem Land, wo man nie reich werden kann, hat das was? Und wo ich dann natürlich auch mitkriegte, dass manche, die dann auch enttäuscht waren, auch wieder zurückkamen. Aber da erstmal vorsichtig zu sein und nachzuhören, genauer zu gucken, woher kommt denn das, dass bestimmte Richtungen einfach so attraktiv sind. Was ich so mitgebracht habe für mich im Moment, ist halt immer wieder zu sagen, so aus der Ferne kann ich vieles nicht beurteilen. Vieles kann ich erst verstehen, wenn ich wirklich vor Ort bin, wenn ich da bin, wenn ich mit Menschen zusammensitze. So dieses, was ich in vielen Orten in Afrika kennengelernt habe, jetzt komm erstmal an, sitz dich erstmal, jetzt trinken wir erstmal zusammen einen Tee, Kaffee oder was auch immer. Dann ist es nicht nur das Trinken, sondern wir essen auch noch zusammen. Also viel, viel mehr Zeit miteinander zu verbringen und dann zu verstehen, zu hören, hinzuschauen.
Ute, ich danke dir, dass du Zeit für Mission hattest. Ich wünsche dir, dass du jetzt in deiner neuen Position gut ankommst, dass du weiterhin gute Begegnungen hast.
Und ich danke dir auch dafür.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.